Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Meine Musik als Lady Butch Ray war nie eine angepasste Musik, die es irgendwie Männern recht machen wollte. Im Gegenteil, ich habe aufs Tablett gekotzt und habe denen das sozusagen serviert. Und dementsprechend wurde ich auch behandelt oder rezipiert. Diejenigen Menschen, egal ob Männer oder Frauen oder queere Menschen, die dann noch geblieben sind und mich gut fanden, das war sozusagen mein Erfolg.
Bequem gemacht hat sie es sich und den anderen nicht bisher. Die feministische Rapperin und promovierte Linguistin Rayhan Shaheen, besser bekannt als Lady Butch Ray. In ihrem neuen Buch Yalla Feminismus schlägt sie den großen Bogen vom Sexismus in der deutschen Hip-Hop-Szene bis hin zum Gender Gap im Wissenschaftsbetrieb. Diese Lady hier ist eher unheilbar streitbar.
Schwarze Schlafe Palästen, Leben ist Wahnsinn. Phoenix aus Asche in Goshop gelegt. Meine Klitoris klasse wie S von Mercedes. Trado Designer, Prada und Gucci. Schlafe bis 12 und breit mir die Muschi. Lady Bitch, Arabos so wie Hugo. Doch mir die Bitch doch rot wie die Uno.
Mit expliziten Texten wie diesen wurde die Rapperin Lady Butch Ray so berühmt wie berüchtigt in Deutschland. Feministisch, radikal, eine Kämpferin für vaginale Selbstbestimmung, wie sie selbst sagt. Jetzt hat Rayhan Shaheen, wie die Rapperin mit bürgerlichem Namen heißt, ihr zweites Buch veröffentlicht. Yalla Feminismus heißt es, eine Art Handbuch des feministischen Hip-Hops, könnte man sagen. Und meine Kollegin Azadeh Peschman hat es gelesen. Hallo Azadeh.
Hallo.
Erstmal nochmal zu diesem schönen Titel Yalla Feminismus. Das ist ein Lehnwort, das aus dem Arabischen kommt und was heißt?
Sowas wie schnell, los jetzt, auf geht's, würde ich sagen. So kann man das übersetzen. Ja, also los geht's, Feminismus.
Und richtet sich das Buch dann deswegen auch ausdrücklich an Leute, die Arabisch bzw. Türkisch können?
Nein, also das Buch, das richtet sich an alle, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich gerade Menschen, die einen arabischen, kurdischen, türkischen und so weiter Background haben, sich schon speziell damit identifizieren, weil sie natürlich auch Themen anschneidet, die diese Menschen betreffen.
Nämlich welche zum Beispiel?
Nämlich zum Beispiel Rassismus, die Überschneidung von Rassismus und Sexismus beispielsweise. Also es geht in dem Buch auch um Intersektionalität. Intersektionalität, das ist, kann man übersetzen mit der Überschneidung oder der Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Diskriminierungsformen. Und das ist etwas, was gerade in vielen feministischen Diskursen oft keine Beachtung findet. Und Rayhan Shaheen erklärt den Begriff, erklärt, wo der herkommt, wie der in Deutschland rezipiert wird und stellt eigentlich eine ziemlich gute Zusammenfassung dar.
Jetzt lass uns doch mal ganz kurz klären, wer Rayhan Shaheen überhaupt ist. Also einerseits eben eine doch ziemlich erfolgreiche Deutschrapperin, auf der anderen Seite aber eben auch promovierte Linguistin. In den letzten Jahren ist es auch ein bisschen stiller um sie geworden, weil sie eben in Hamburg an der Uni lehrt inzwischen. Das heißt, sie gehört im Grunde ja zu zwei Communities, die vielleicht eher so ein bisschen im Hermetischen vor sich hin wurschteln. Ist das, was sie schreibt, für jeden verständlich?
Ja und nein. Also ich würde sagen, vor allem der Teil, der sich um die Deutschrap-Szene dreht, der Teil, der sich um den Wissenschaftsbetrieb oder wie sie es nennt, Fakademia, dreht. Gerade diese Teile sind, finde ich, auf jeden Fall sehr verständlich. Aber natürlich, also das Kapitel, wo es um das Kopftuch geht zum Beispiel, das ist schon sehr theorielastig und akademisch geschrieben, was natürlich auch daran liegt, dass das auch ihr Dissertationsthema war. Insofern ist das jetzt nicht so überraschend, dass das eher akademisch ist, dieser Teil. Und ansonsten würde ich aber schon sagen, dass ein Großteil des Buches ziemlich verständlich ist, zumal selbst in diesem akademischen Kopftuchkapitel, sage ich mal, selbst dort kommt am Ende so eine kurze Zusammenfassung. Das heißt, wenn man irgendwie zu müde war, sich diese ganzen Begriffe durchzulesen, diese theoretischen Begriffe, dann kann man am Ende immer noch mit der Zusammenfassung leben.
Kopftuch und Feminismus sind kein Widerspruch. Das ist, glaube ich, ungefähr die These, die sie in ihrer Dissertation ausbreitet, richtig?
Genau, also sie differenziert das auch noch aus und ist bei dem Thema jetzt auch nicht unkritisch. Also sieht da natürlich auch irgendwie Verbindungen in Deutschland. Also erwähnt, dass manche Moscheen auch Verbindungen zur DITIB haben oder zur Muslimbruderschaft zum Beispiel. Also zumindest einige Imame. Arme, die dort leeren. Also sie ist nicht unkritisch dem Thema gegenüber, aber differenziert das aus und stellt eben klar, dass das kein Widerspruch ist, irgendwie ein Kopftuch zu tragen und gleichzeitig auch feministisch zu sein.
Das klingt ja, als würde dieses Buch echt einen enormen Bogen schlagen. Vom Rassismus im Wissenschaftsbetrieb bis hin zum Sexismus im Hip-Hop. Aber gerade dieser Sexismus-Teil, der ist ja nicht wirklich neu, oder? War für dich als jemand, die sich gut auskennt, war das ein Buch, wo du wirklich nochmal gedacht hast, wow, das habe ich so in der Klarheit noch nicht gewusst?
Ja, also ehrlicherweise diese persönlichen Geschichten von ihr selbst, also sie ist ja auch gleichzeitig Journalistin gewesen, hat für Radio Bremen gearbeitet und gerade die Situation, die sie selbst beschreibt, die sie vor allem mit der Entourage der Rapper irgendwie erlebt hat, ich will jetzt nicht spoilern, aber das war schon ziemlich erschreckend, also schon auch eine bedrohliche Situation, wo das Einzige, was sie gerettet hat, wirklich ihr Mundwerk war, also so kommt das zumindest rüber. Natürlich weiß man das auch und irgendwie weiß man das auch implizit, dass die meisten Rapper nach den Konzerten irgendwie die Groupies mit aufs Hotel nehmen. Aber man merkt natürlich, dass sie diese Behauptungen nicht einfach so aufstellt, sondern also sie sagt, sie hat mit zwei aktiven Tourmanagern gesprochen, die aber beide auch anonym bleiben wollen. Und das zeigt auch, wie schwierig das ist, über diese Themen überhaupt zu schreiben oder auch zu sprechen, weil natürlich niemand aus der Industrie heraus das offen ansprechen möchte. Und das, also diese ganzen Beschreibungen, die Übergriffe, K.O.-Tropfen, also alles, was man eigentlich schon weiß, kommt in diesem Buch vor und wird ziemlich ausführlich dargelegt. Und das fand ich schon ehrlicherweise ziemlich erschreckend.
Und würdest du sagen, sie schafft es mit diesem Buch dann doch aber auch die zu benennen, die strukturell an diesem Missständen schuld sind? Kann man das überhaupt? Und gibt es da sowas wie eine Progression? Wird das besser in der Szene? Vielleicht auch durch Leute wie sie?
Ja, ich finde schon, dass sie das ganz gut benennt. Also zumal sie ja auch nicht nur die Missstände benennt und erklärt und auch darlegt, an welchen Strukturen das liegt, sondern sie zeigt eben auch, dass es in den letzten Jahren auch Journalistinnen gab, die sich immer wieder eingemischt haben in dieser Debatte, die sich immer wieder auch kritisch äußern zu Sexismus im Deutschrap. Und natürlich könnte man das jetzt auch als Fortschritt sehen, dass es jetzt mehr Rapperinnen gibt als vielleicht noch zu der Zeit, als Lady Betray eine aktive Rapperin war in dem Sinne. Unique und Sixten nennt sie da zum Beispiel auch, die natürlich sehr erfolgreich sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber eben auch von Männern gemanagt werden. Und dementsprechend findet sie das eben auch kritisch und sagt eben, dass sie immer noch im Rahmen dieser männlich dominierten, strukturell sexistischen Rap-Szene noch kontrollierbar bleiben. So.
Wie lautet dein Fazit? Ist dieses Buch unbedingt lesenswert? Ist das doch eher was für Expertinnen und Experten, die sich auch ohnehin schon mit dieser Art von Musik beschäftigt haben?
Ich würde sagen, das Buch ist eigentlich für alle, die sich generell für Feminismus interessieren, die sich für aktuelle Diskurse interessieren. Und ich denke, dass da für jeden was dabei ist, also sowohl für diejenigen, die sich mit diesen Themengebieten schon längst auskennen, aber auch für diejenigen, die vielleicht noch gar nichts mit diesem Thema zu tun haben. Deswegen würde ich schon sagen, dass es ziemlich lesenswert ist, vor allem, weil man sehr viel Neues erfährt. Also ich wusste zum Beispiel, dass Rehan Shahin ihren Job bei Radio Bremen verloren hat, aufgrund dessen, dass sie eben diese Kunstfigur Lady Betray erschaffen hat und das anscheinend nicht zum öffentlich-rechtlichen Radio gepasst hat aus der Sicht von Radio Bremen. Das wusste ich schon. Aber dass ihr vor allem auch in der Wissenschaft so viele Steine in den Weg gelegt werden, dass ihr Jobs verwehrt werden deswegen, dass Forschungsanträge irgendwie nicht bewilligt werden, das hat mich schon ziemlich überrascht. Und also man kann von der Kunst erhalten, was man möchte. Man muss sie nicht gut finden, was sie macht. Aber dass sie deshalb irgendwie keine Jobs bekommt, das hat mich schon sehr überrascht. Und ich finde auch wichtig, dass das in diesem Buch festgehalten wird.
Azadi Peshman über Yalla Feminismus, das neue Buch von Rehan Shahin aka Dr. Betray. Das Buch ist bei Tropen erschienen, hat 315 Seiten und kostet 20 Euro. Vielen Dank.
Gerne.
Fundstück.
Wie Übertragungen aus einer anderen Welt empfanden die meisten zu Beginn der 60er Jahre elektronische Sounds. Eine Schlüsselfigur bei deren Entwicklung war Daphne Oram. In ihrem Studio im südenglischen Kent hatte sie ein Instrument entwickelt, das auf Filmstreifen gezeichnete Linien in Klang verwandelte. Die Weiterentwicklung der von ihr Oramix genannten Erfindung und ihre künstlerische Arbeit damit finanzierte sie auch mit der Produktion von Jingles und Soundeffekten für Film und Werbung. In Orams Nachlass aufgetauchte Tonbänder zeigen, wie akribisch sie dabei vorging. etwa bei Aufnahmen für das Schmerzmittel Anacin.
We talked last week about a splitting sound for the headache, and I imagine a rather rough, high-pitched sound. Here's a new one which you haven't heard before, and then I'm going to mix it with the thudump thudump sound.
Für eine Schmerzmittelreklame, die auch dem Ohr wehtun sollte. Der Soundjäger und Sammler Paul Paulun mit Klängen aus dem Nachlass der britischen Soundkünstlerin Daphne Oram.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Heike Bredohl.
Die Brände am Amazonas drohen in Brasilien, jahrtausendealte Felsmalereien zu zerstören. Die Feuer seien am Wochenende im Nationalpark Monte Alegre ausgebrochen. Das berichten brasilianische Medien unter Berufung auf die Umweltbehörde. Die von den Flammen bedrohten Felsmalereien erstreckten sich über 200 Meter Länge. Experten zufolge beweisen sie, dass bereits vor mehr als 10.000 Jahren Menschen in der Amazonasregion lebten. Bereits im Juli und August hatten Waldbrände rund um den Amazonas gewütet, sich zuletzt aber verlangsamt. Papst Franziskus forderte einen besseren Schutz für die Umwelt und indigene Völker im Amazonasgebiet. Mit der Bekanntgabe der Nobelpreisträger für Medizin hat heute der Nobelpreisregen begonnen. Morgen und übermorgen werden die Träger des Physik- und des Chemiepreises benannt. Am Donnerstag folgt der Literaturnobelpreisträger. In diesem Jahr werden ausnahmsweise zwei Autoren geehrt, da der Preis 2018 nach einem Skandal im Jurygremium nicht vergeben wurde. Der Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer hat die Nobelpreise in unserem Programm als nicht zeitgemäß bezeichnet. Keiner kenne die Namen der Ausgezeichneten. Außerdem sei die Satzung des Preises nicht für große interdisziplinäre Teams geeignet.
Das halte ich für den wichtigsten Effekt des Nobelpreises, dass auf diese Weise Stockholm Marketing betreibt. Wann würden Sie denn über Stockholm reden, wenn die nicht den Nobelpreis da vergeben würden? Aber die Forschung hat sich ganz anders entwickelt. Und wenn Sie fragen, welche Disziplinen heute den größten Nutzen für die Menschheit bringen, dann müsste man vielleicht mal in die Klimaforschung gucken, man müsste in die elektrotechnische Forschung gucken, in Evolutionsbiologie schauen. Das wird aber alles dann nicht ausgezeichnet.
Der Wissenschaftshistoriker Ernst-Peter Fischer. Der Ehrenpreisträger des Deutschen Filmmusikpreises 2019 heißt N.J. Schneider. Der 69-jährige Komponist habe sowohl den Spielfilm als auch den Dokumentarfilm bereichert, hieß es zur Begründung. Mehr als 600 Filmkompositionen stammten aus seiner Feder, etwa zu Schlafes Bruder und Stauffenberg. Außerdem kreierte er mehrere abendfüllende Opern, Oratorien und Orgelsinfonien. Der Deutsche Filmmusikpreis wird während der 12. Filmmusiktage Sachsen-Anhalt verliehen, die vom 2. bis 9. November stattfinden. Der französische Regisseur Luc Besson hat Vorwürfe der Vergewaltigung zurückgewiesen. Er habe noch nie eine Frau körperlich oder moralisch zu irgendetwas gezwungen und auch nie einer Frau Drogen verabreicht, sagte er in einem Fernsehinterview. Ein Richter hatte in der vergangenen Woche entschieden, Ermittlungen wegen Vergewaltigungsvorwürfen einer Schauspielerin wieder aufzunehmen. Die Staatsanwaltschaft hatte diese im Februar zunächst eingestellt, da sich die Anschuldigungen nicht erhärtet hatten. Die Frau hatte Besson Medienberichten zufolge vorgeworfen, sie in Paris während eines Treffens in einem Hotel unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben. Besson wurde durch Kinofilme wie Leon der Profi, Im Rausch der Tiefe und Das fünfte Element bekannt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Heute mit Gesa Ufer. Hallo nochmal. Von wegen nur Hollywood kann Science Fiction. Im Januar sorgte mit The Wandering Star der erste große Science Fiction Blockbuster aus China für Furore. Sogar Netflix schlug zu und sicherte sich den weltweiten Vertrieb. Um Science Fiction Literatur in China dreht sich auch eine hochkarätig besetzte Veranstaltungsreihe im Berliner Kunsthaus Akut. Entscheidende chinesische Vertreterinnen und Wegbereiter des Genres treffen auf Berliner Sinologen und Aktivistin. Mitorganisiert hat die Reihe der Literaturwissenschaftler und Journalist Lukas Dubrow vom Magazin Kapsel. Herzlich willkommen im Kompressor.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Die Kapsel, das klingt mit Verlaub nach, ja, in sich verschlossen, abgeschlossen, irgendwie auch fast außerirdisch weit weg. Warum muss sich das Publikum dennoch auf den Weg machen ins Akut? Was ist das Besondere an chinesischer Science-Fiction?
Also ich persönlich mag an Science-Fiction aus China die große Kreativität. Was sie irgendwie alle verbindet, ist, dass man da schon tolle Bilder findet und auch tolle Ideen, die so einen Einblick bieten, zum einen in die chinesische Gesellschaft, andererseits aber auch für ein Publikum in Deutschland interessant sein können. Ich kann ja ein Beispiel mal sagen. Wir haben für Thor Fischer damals Tung Tungs Sommer übersetzt, von der Schriftstellerin Xiadia heißt die. In der Geschichte geht es darum, dass der Opa von der Protagonistin schwer krank ist und Arzt ist und trotzdem noch seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten will im Endeffekt. Und dann gibt es diesen ferngesteuerten Roboter und er fängt dann vom Bett aus an, andere alte Menschen zu pflegen. Und das verbreitet sich dann im ganzen Land und alte Menschen bringen Kindern Spiele bei oder treffen sich im Park mit diesen Robotern und singen zusammen Lieder und so. Also das ist ja irgendwie eine ganz positive Zukunftsvision gewesen.
Kann man sagen, grundsätzlich werden da Themen gestreift, die auch universell verständlich sind, die auch universell interessieren?
Genau, also wir haben ja bei der Reihe das so gemacht, dass wir 5 Geschichten ausgesucht haben, die Themen aufgreifen, die häufig in der Sci-Fi in China auch vorkommen. Und das sind tatsächlich universelle Themen wie Stadt, Gesellschaft, künstliche Intelligenz. Es gibt positive Zukunftsentwürfe, was wir total interessant fanden. Es gibt auch negative Zukunftsentwürfe. Genau, also ein ganz breites Spektrum von verschiedenen Zukunftsentwürfen im Endeffekt.
Am 19. Oktober startet die Reihe und zwar mit einer Geschichte aus China, mit der Geschichte Der Regenwald von Che Hui. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt. Henrik Otremba, der gerade mit seinem dystopischen Roman Kachelbarts Erbe für Furore sorgt, hat diese Geschichte eingelesen.
Ein grauer Dunst bedeckte den Himmel über Pusan. Bläulich-grünes Moos kletterte an den Glasfassaden empor. Die Wolkenkratzer schmolzen wie Schokolade unter der Wirkung der grauen Flut dahin. Die metallfarbenen Arme des Regenwaldes wuchsen aus allen Ecken und Enden der Stadt hervor und wandten sich immer höher, bis sie langsam die Sonne und den Himmel verdeckten. Ye Qi streckte ihre Hand aus und berührte einen kleinen blauen Baum neben dem Hoteleingang. Seine Äste waren rau und kalt wie Eisen. Sie knickte eine Stahlblume ab. Aus der Bruchstelle rann eine graue, klebrige Flüssigkeit über ihre Finger. Sie enthielt Milliarden Nanomaschinen und pulsierte in einem Rhythmus, der zugleich organisch und mechanisch war.
Ein Ausschnitt aus Der Regenwald von Che Hui. Damit beginnt diese Veranstaltungsreihe am 19. Oktober. Das ist dann aber eher eine dystopische Geschichte, oder?
Ja, genau. Also die ist schon sehr dystopisch. Thema kann man so grob sagen. Oder die Frage, die da aufgeworfen wird, ist, was passiert, wenn dem Menschen so ein bisschen die Kontrolle über das entgleitet, was er losgetreten hat? Also irgendwie auch ein bisschen aktuell mit Klimakrise und so weiter, Fridays for Future. Da geht es ja auch genau darum, dass wir gerade dabei sind, Sachen in Gang zu setzen, die wir vielleicht irgendwann nicht mehr im Griff haben werden. Und was ich total toll fand an der Geschichte, war der Sound und die Atmosphäre, die diese Geschichte im Endeffekt hatte. Also da krachen Wolkenkratzer an sich zusammen, alles glänzt so silbrig vor sich hin. Die Protagonistin ist in so einem, also in diesem beschriebenen Regenwald unterwegs, umgeben von Pflanzen, die es auf sie abgesehen haben, mit einer Cyborg-Kröte. Also das sind total viele Bilder, die dann hängen bleiben. Und an dem Abend, an dem ersten Abend im Akut, geht es eben auch um das Thema Utopie, Dystopie, Heterotopie.
Was genau erwartet das Publikum am 19. Oktober zum ersten Teil?
Genau, also die Verbindung mit der Geschichte ist die, dass wir gesagt haben, wir wollen eben immer ausgehend von der Geschichte über gewisse Themen sprechen. Also das ist so ein bisschen, was wir auch in der Kapsel selber machen. Es geht halt wirklich darum, Geschichten aus dem zeitgenössischen Sci-Fi-Kosmos in deutscher Sprache zu erzählen und auch ein Gespräch darüber zu führen. Und dieses Gespräch setzen wir jetzt im Endeffekt im Akut fort. Und dazu haben wir diese Diskussion. Und zu dieser Diskussion haben wir zum einen Chihui eingeladen, worüber wir uns sehr freuen. Dann ist eine Redakteurin da von der größten Science-Fiction-Zeitschrift Chinas. Und der führende Forscher auf dem Gebiet, Song Mingwei. Und die drei werden zusammen mit Vera Tollmann eben genau darüber sprechen, was Science-Fiction aus China so besonders macht. Und eben sich genau diese verschiedenen Zukunftsentwürfe anschauen, also Dystopien, Utopien und Heterotopien.
Und Lesung und Diskussion sind längst nicht die einzigen Punkte. Was passiert noch an diesem Abend?
Richtig. Wie gesagt, also es geht um dieses Sprechen über Literatur. Und dieses Sprechen über Literatur verstehen wir eben nicht nur als einen Diskurs, sondern also wir sehen das auch als eine künstlerische Auseinandersetzung mit den Geschichten. Und im Endeffekt sind Teil der Reihe drei Workshops. Es gibt zwei Schreibwerkstätten mit Nachwuchsschriftstellern aus Berlin und eben auch diesen Illustrationsworkshop, auch mit jungen Illustratorinnen und Illustratoren aus Berlin, geleitet von Ruohan Wang und Marius Wenker. Und der beginnt heute und in zwei Wochen werden dann die Resultate dieses Workshops im Akut gezeigt.
Lukas Stubro von der Zeitschrift Kapsel ist Mitorganisator der neuen gleichnamigen Reihe zu Science Fiction in China. Am 19. Oktober findet der erste von 6 Teilen im Berliner Kulturhaus Akut in der Reihe Akut macht neu statt, präsentiert von der Humboldt-Universität, dem Frühwerk-Verlag, dem Verlag Fischer Thor und Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Vielen Dank.
Für seinen Roman Boussole, zu Deutsch Kompass, bekam der französische Schriftsteller Matthias Hénard 2016 den wichtigsten Literaturpreis Frankreichs, den Prix Goncourt. Ein Jahr später wurde ihm der Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung überreicht. Hénard, der auch als Orientalist und Übersetzer tätig ist, gilt als Vermittler zwischen den Kulturen. Warum, hat er in einem Interview erklärt.
Ich glaube, für mich sind Orient und Okzident nicht zwei getrennte Welten, sondern sie sind immer gemischt und haben, es gibt sehr viele von dem Orient in Okzident und umgekehrt.
Jetzt hat Matthias Hénard zum ersten Mal eine Graphic Novel herausgebracht. Zuflucht nehmen heißt der Band, der in Zusammenarbeit mit der Comiczeichnerin Zeyna Abirachet entstanden ist. Unsere Kritikerin Katrin Dörksen hat den Comic gelesen. Frau Dörksen, inwiefern schlägt auch dieser Band eine Brücke zwischen Orient und Okzident?
Ja, zum einen fängt das natürlich schon bei den Künstlern an, die eben hinter diesem Comic stehen. Matthias Hénard ist Franzose, ist aber auch Orientforscher und hat lange selbst im Mittleren Osten gelebt. Auf der anderen Seite die Zeichnerin Zeyna Abirachet ist Libanesin und hat in ihren Comics, zum Beispiel Piano Oriental, häufig ihre Kindheit im libanesischen Bürgerkrieg thematisiert. Zuflucht nehmen, der neue Comic, hat jetzt zwei Inhaltsebenen. Der spielt nämlich zum einen im heutigen Berlin. Da treffen wir Carsten, ein junger Berliner, der sich in Nayla verliebt, eine gerade in der Stadt eingetroffene Syrerin. Und die andere Ebene von Zuflucht nehmen spielt in Afghanistan 1939. Da hat nämlich die Schweizer Schriftstellerin Annemarie Schwarzenbach eine Autoreise mit ihrer Freundin unternommen, die sie von Genf bis nach Kabul geführt hat.
Also wenn ich das richtig verstehe, zwei Erzählstränge. Einer über eine fiktive Geflüchtete und der andere Erzählstrang über eine Reisende, die ja real existiert hat. Also ist das nicht alles doch so ein bisschen konstruiert, an den Haaren herbeigezogen?
Eigentlich überhaupt nicht. Man könnte eigentlich sagen, dass für Annemarie Schwarzenbach ihre Reisen auch so eine Art Flucht waren. Denn zum einen war sie drogensüchtig. Sie hat ihre Reisen auch immer als Entzug begriffen, der leider häufig dann fehlschlug. Zum anderen muss man aber auch die Zeit berücksichtigen, in der sie gelebt hat, nämlich offen lesbisch gelebt hat. Sie war meistens mit Kurzhaarfrisur und im Anzug unterwegs. Sie hat sich antifaschistisch engagiert und damit unter anderem auch gegen ihr eigenes Elternhaus rebelliert. Und als sie sich dann eben im afghanischen Bamiyan aufhielt, das ist dieser Ort mit diesen riesigen Buddha-Statuen, die 2001 von den Taliban zerstört wurden, da erfuhr sie dann im Radio vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Und insofern sind auch die Orte, an denen Zuflucht nehmen spielt, absolut bedeutungsvoll. Also auf der einen Seite Bamiyan, das im Zentrum Afghanistans an einer wichtigen Handelsroute lag und deswegen schon seit dem 2. Jahrhundert voll von buddhistischen Pilgerstätten war und das wir heute trotzdem in erster Linie mit dem Terror der Taliban assoziieren. Und auf der anderen Seite dann Berlin, das immer noch die Spuren des Zweiten Weltkriegs und auch des Kalten Kriegs trägt und das heute trotzdem als weltoffene Metropole gilt. Das scheint uns ja schon so ein bisschen zu sagen, egal wie hoffnungslos erscheint, kein Zustand ist ewig.
Also eine ziemlich raffinierte Verschränkung, Katrin Dörksen. Wenn ein Autor, ein renommierter Autor, wie in diesem Fall, und eine Zeichnerin zusammenarbeiten, dann besteht ja doch schon die Gefahr, dass das ein sehr textlastiges Ergebnis wird, bei dem die Zeichnungen dann doch eher so die Nebensache sind. Wie ist das in diesem Fall?
Ja, man könnte das glauben, aber Matthias Enar hat zum Beispiel in einem Interview davon berichtet, dass es für ihn was völlig Neues war, an einem Comic zu arbeiten, weil er dafür unheimlich viel eben geschrieben hat, aber letztlich nur kurze Dialoge davon übrig geblieben sind. Und Zeina Abidashet auf der anderen Seite hat ja einen sehr, sehr eigenen Stil, den erkennt man sofort wieder. Das ist immer in Schwarz-Weiß gehalten, es ist sehr verspielt, es erinnert auch so ein bisschen an den sehr grafischen Schwarz-Weiß-Stil von Marjan Satrapi, die viele kennen sicherlich wegen ihres berühmten und verfilmten auch Comics Persepolis. Und Zeina Abidashet ist da ähnlich, allerdings ist das alles noch ein bisschen verschnörkelter bei ihr und diesem Stil ist sie auch absolut treu geblieben, hat aber trotzdem Matthias Enar Vorgaben, wie ich finde, fantastisch umgesetzt, weil sie eben eine Form gefunden hat, die den Inhalt verstärkt. Also Matthias Enar ist ja durchaus kritisch gegenüber dieser Berliner Wohlstandsgesellschaft, die sich immer so wahnsinnig offen gibt. Aber beispielsweise Carstens Freundin nennt Naila immer nur die Syrerin oder deine Syrerin, statt sie bei ihrem richtigen Namen zu nennen. Oder es wird eine längere Sequenz in einer Ausländerbehörde geschildert. Die ist unglaublich chaotisch. Die Leute stehen da morgens schon an, obwohl längst keine Nummern mehr ausgegeben werden. Und Abidashet zeichnet denen keine Gesichter, sondern weicht von ihrem sonstigen Stil ab und gibt denen nur so Striche, die die Nasen und die Augenbrauen so andeuten. Dadurch sehen die zum einen total besorgt aus und zum anderen nimmt man die so aber überhaupt nicht mehr als individuelle Figuren wahr, sondern als so eine anonyme Menschenmasse. Ich glaube, diese Wahrnehmung ist vielen von uns nicht fremd. Wenn man von den Geflüchteten redet, dann klammert man ja da auch Einzelschicksale aus, um sich das so vom Leib zu halten.
Das klingt jetzt schon aber so, als würden die beiden, Enar und Abidashet, klar Position beziehen. Also kann man diesen Comic auch als so eine Art Appell lesen?
Ja, ich glaube, diese Lesart drängt sich absolut auf. Es gibt zum Beispiel einen Moment in dem Comic, da spricht ein Archäologe, der Annemarie Schwarzenbach und ihre Freundin 1939 in Bamian aufgenommen hat. Und der sagt an einer Stelle, ich zitiere das mal eben, nichts ist dringender als die Bekämpfung des Narzissmus in allen seinen Formen. In Deutschland, Italien, Spanien, Portugal, Österreich, der Slowakei, weiß der Himmel wo als nächstes. In Frankreich, Belgien. Und ich finde es tatsächlich sehr erschreckend und garantiert auch auf diese Wirkung hin kalkuliert, wie sehr dieser Satz ins Jahr 1939 passt, aber eben zugleich auch ins Jahr 2019.
Sagt Katrin Dörksen über den Comic Zuflucht nehmen von Matthias Enar und Zeina Abidashet. Der Band ist im Berliner Avant Verlag erschienen. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.